Tomaten auf der Fantasie.
Der Podcast mit dem Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Ich bin Sophie von Stockhausen, Autorin und Influencerin.
Und ich bin Carsten Otto, Organisationsberater und Psychodramatiker.
Folge 5. Hab Mut zum Makel. Moin Carsten.
Hallo Sophie.
Na, wie ist es?
Vorweihnachtlich, jahresendlich stressig.
Oh, ja.
Und das, bei dir?
Da bist du wahrscheinlich allein. Ich habe mir ja vorgenommen, das dieses Jahr zu entschleunigen. Also ich weiß, da habe ich mir viel vorgenommen und das nimmt man sich jedes Jahr vor, aber bislang sieht es ganz gut aus. Ich fahre einfach einen Gang runter und wenn Sachen nicht passieren, dann passieren die einfach nicht.
Hast du deine Drähte zu deiner Umwelt gekappt?
Nee, das nicht, aber ich lowere Expectations. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich erniedrige die Erwartungen.
Du erniedrigst eine Erwartung.
Ich erniedrige die Erwartungen.
Okay, ja. Ich senke meine.
Genau, siehst du? Da unterscheiden wir uns.
Ja, offensichtlich. Ja? Offensichtlich, da arbeitest du mehr mit Macht.
Ja,
mehr
Dominanz mit mir ist bei mir mein zweiter Vorname.
Ja, Thema heute. Macke?
Stigma?
Psyche?
Diskriminierung.
Gesundheit.
Diese ganzen schönen Dinge des Lebens.
Ja, ja, das, was immer wieder auch Thema bei uns ist. Und du hast ja heute...
Ich habe Besuch mitgebracht. Die wunderbare Katharina Kossmann. Und zwar haben wir Katharina kennengelernt vor ein paar Wochen bei einem Workshop und einer Tagung, auf der wir waren, in der Nähe von Stuttgart.
Ich entsinne mich, der Armbrutstisch.
Richtig.
Der zum Frühstückstisch, der zum Abendbrotstisch, der zum Frühstückstisch wurde.
Und an der Bar beim Billard waren wir auch noch.
Ja, genau. Ich entsinne mich. Ja, tolle Gespräche und toller Vortrag.
Auf jeden Fall. Und da haben wir gleich schon uns irgendwie so angezwinkert, Carsten und ich, und gesagt, die Katharina wollen wir mal im Podcast haben.
Hallo Katharina.
Hallo liebe Sophie. Hallo lieber Carsten.
Sehr schön, dass du da bist. Katharina, ich versuche dich mal ein bisschen vorzustellen. Du bist ja so eine Wundertüte aus wirklich extrem vielen Kompetenzen. Also du bist Dozentin in der Schweiz für Psychologie, also klinische Psychologie und Psychopathologie. Du machst aber auch gerade du bist fast fertig mit deiner Ausbildung zur Psychotherapeutin. Du hast dich dann auch als mit deinem Beratung und Coaching niedergelassen und berätst eben Klienten. Machst dann auch noch, weiß ich nicht, also du machst relativ viel. Also du gibst vor allem dann eben auch Vorlesungen an der Uni oder an der Fachhochschule, gestaltest das auch mit. Dann, wie gesagt, durften wir dich bei einem sehr, sehr spannenden Vortrag über Suizid bewundern. Vielleicht willst du noch ein bisschen ergänzen, was dich so antreibt und motiviert und was dich alles beschreibt.
Ja, also ich glaube, so eine kleine Wundertüte trifft schon ganz gut. Ich mache immer ganz gern ganz viel. Resonanz ist trotzdem gut, auch wenn das mal der ein oder die andere bezweifelt hat. Ich bin noch Autorin jetzt mit meinem ersten Kartenset gegen Alkoholkonsumstörung. Und ja, mich beflügelt so ein Leben, also es klingt immer so ein bisschen triefend oder pathetisch, aber ich begleite ganz gerne Menschen in ihrer Werdung und im Wachstum, also sei es in der Bildung oder bei der Gesundheit. Es gibt halt sehr viel Resonanz. Genau, und jetzt bin ich auch, oder baue immer mehr auf, dass ich so ein bisschen auch in die notfallpsychologische Richtung gehe, dass wir halt da präventiv arbeiten können, dass man zum Beispiel dann keine Traumafolgestörung bekommt.
Ich finde, das klingt übrigens überhaupt nicht pathetisch. Ich finde das ein sehr großartiges Ziel. Also nicht jeder Beruf, glaube ich, hat so viel Sinnstiftendes, ne? Oder?
Ärzte, Polizei, Feuerwehr.
Genau, ja.
Ja, aber du bist jetzt ziemlich weit weg von uns, wa? Wie ist denn das Wetter in der Schweiz? Habt ihr noch Schnee?
Also wir haben noch Schnee bei 10 Grad. Also der schmilzt gerade leider dahin.
Ich bin trotzdem ein bisschen neidisch.
Ja.
gern snowboarden gerade. Aber das ist ja nicht heute unser Thema.
Nee, wir wollen uns heute mal eben mit Themen wie mentaler Gesundheit, Stigmatisierung von Behinderungen, aber eben auch von mentalen Einschränkungen befassen. Und zum Einführung haben wir ja immer so eine Anekdote. Wenn du unseren Podcast schon gehört hast, weißt du das ja wahrscheinlich. Und da ist heute Carsten dran.
Oh ja. Und ich musste lange überlegen. Und dann ist mir doch noch was eingefallen. Und zwar, ist schon viele, viele Jahre her, da hatte ich mal einen Jobwechsel. Und ich kam aus einer Arbeitskultur, wo Qualität, Kompetenz und Fachlichkeit eigentlich vor der Hierarchie standen. Also dieses Miteinander zwischen den Kolleginnen und Kollegen war eher so fachlich respektierter Natur. Also da ging es immer eher ums Produkt und die Genauigkeit und Fachlichkeit und Qualität. Und über den Jobwechsel bin ich dann in einem Umfeld gelandet, wo es nicht mehr darum ging und ich es aber nicht geschnallt habe, sondern da ging es dann wirklich eher darum, so gefühlt ein bisschen mehr Show zu machen. Und da sind mir von Anfang an halt so in meiner präzisen Art und aus der präzisen Kultur, aus der ich kam, sind mir halt relativ schnell halt so Fehler aufgefallen. Und ich kannte das halt so, dass man sowas ansprechen kann und verbessert. Und da stand dann aber die Hierarchie in dem Kontext sehr im Vordergrund, wodurch ich natürlich sehr hart aneckte. Ja, dadurch, dass es da aber keine offene Kommunikation und Konfliktkultur gab, braute sich da für mich erstmal unsichtbar im Hintergrund was zusammen. Und relativ schnell wurde mir dann ein neues Büro zugeteilt. Das war mehrere Etagen weg von meinem Team in einem Gang, wo es neben meinem Büro nur noch ein anderes gab, was aber nur einmal pro Woche einen halben Tag besetzt war. Also zu Deutsch, ich saß so in so einem
Keller? Dead End.
Naja, Keller war es nicht. Also mein Büro war schon groß und schön, also da kann man nichts sagen. Aber ich lebte halt sozusagen allein in diesem Gang. Ja, bin frühmorgens da hingekommen, keine Kollegen, wo man guten Tag sagen konnte, und bin dann abends da wieder raus. Und mein einziger Bezugspunkt waren sozusagen so externe Dienstleister, die im Nachbargang halt so gearbeitet haben oder ihre Stationen hatten. Und mit diesem Bürowechsel ging dann auch noch die Ansage meiner damaligen Führungskraft einher, eine Verbindung in die Organisation wäre für meine Tätigkeiten nicht erforderlich. Also zur Deutsch eine klare Ansage, du brauchst dich nicht zu vernetzen hier im Haus. Kämpfer wie ich bin, habe ich mich natürlich dem gestellt und habe versucht, das Beste draus zu machen und war vielleicht auch naiverweise der Meinung, naja, das wird ja schon mal irgendjemandem auffallen, Betriebsrat, Personalabteilung und so weiter. Den fiel das halt auch auf, aber ich wurde nie drauf angesprochen und merkte irgendwann, ich bin Schritt für Schritt, das habe ich gar nicht gemerkt, in so eine Depression dann abgerutscht. Und habe aber trotzdem immer weiter gekämpft so und irgendwann kamen dann auch so Kollegen und sagten so, ja, was die hier mit dir machen, das kann doch nicht sein und da muss doch was passieren. Und da habe ich immer gedacht, ja, ich muss jetzt bloß hier durchhalten und irgendwann kommt dann in Form von einer Personalerin oder dem Betriebsrat so der weiße Ritter um die Ecke, der dann den armen Carsten aus seinem, in Anführungszeichen, Verlies holt und wieder integriert. Ist natürlich nicht passiert, weil es nicht Teil der Organisationskultur war. Und ich musste dann irgendwann knallhart die Reißleine ziehen, bin zu meiner Hausärztin, die hat mich angeguckt, hat gesagt, okay, du weißt schon, dass du eine Depression hast. Nee, okay. Und hat mich sofort in Therapie gesteckt. Ich habe den Job dann natürlich nicht mehr weitergemacht. Aber was ich da so mitbekommen habe, war dieses Vermeiden von Kolleginnen und Kollegen außenrum, ja, und dieses im Hintenrum, den Tag im Nachhinein erfahren, dass die Führungskraft, der ich da zugeordnet war, auch in der Zeit, wo ich dann, wie gesagt, weggezogen bin in ein anderes Büro, nicht besonders gut an meinem Ruf gearbeitet hat, sondern eher an meinem schlechten Ruf gearbeitet hat. Und ich so ein bisschen zur Persona non grata wurde. Und zu meinem letzten Arbeitstag war, glaube ich, bloß eine Person da, um sich von mir zu verabschieden. Also ich bin dann klammheimlich dann in die Organisation nochmal rein, habe mein Zeug aus dem Büro geholt und bin ohne Gruß, ohne Danksagung, ohne Abschied dann da wieder raus. Und habe mich da sehr, sehr beschissen gefühlt. Also hat auch eine Zeit gedauert, therapeutisch aufzuarbeiten. Aber das war für mich auf jeden Fall so eine Erfahrung, wo ich so gedacht habe, eine Organisation kann krank machen. Genau. Das war meine heutige Anekdote.
Das hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, Katharina, ne?
Nein. Das sieht man immer wieder häufiger, also egal, weil gerade so Gesundheitseinrichtungen, soziale Einrichtungen, das ist besonders schlimm, immer paradoxerweise. Und sonst auch generell, dass einfach ungute Arbeitsklimata, wenn das der richtige Plural ist, dann bei sonstigen Zusätzen dann auch schnell mal in so eine Depression oder ein Burnout oder eine starke Unzufriedenheit führt.
Ja, und die Frage ist ja auch immer, wenn wir jetzt so über dieses Stigma, also ist jetzt Carsten am Anfang unbequem gewesen, weil er eben Feedback gegeben hat und ist deshalb ausgegrenzt worden und dann in die Depression gekommen? Oder ist das dann irgendwann so ein Kreislauf, der sich verselbstständigt? Manchmal läuft es ja sicherlich auch anders, ne? Dass jemand aus anderen Gründen diskriminiert oder ausgegrenzt wird und dann eben automatisch in die, also es ist ja wahrscheinlich ganz oft so ein Henne-Ei-Problem, oder?
Ja, ich meine, bei Mobbing würde ich sagen, ne, sind die Mobbenden tatsächlich dann die Ursache. Hm. Meine Supervisorin, mit der ich heute schon gesprochen habe, hat halt auch gemeint, bei einer Patientin, ja, was strahlt die eigentlich aus, dass man die dann so immer wieder aggressiv angeht? Hm. Also man kann ja auch so, also wenn man es analytisch anschaut, so was löst der Mensch bei der anderen Person in der Gefühlslage aus? Ne? Ist man zu dominant oder zu unsicher? Strahlt jemand eine Opferrolle aus oder macht die einen aggressiv?
Nee, ich meinte das jetzt auch eben nicht so mit Ursache und Wirkung, sondern eher, hier ist ja ganz klar, also Carsten hat was gemacht, was den seinem Vorgesetzten oder einigen KollegInnen nicht gepasst hat. Und daraufhin gab es eine Reaktion, nämlich die Ausgrenzung ins Exil, ja. Aber es gibt ja sicherlich auch Situationen, wo Menschen jetzt erstmal aufgrund von äußerlichen Merkmalen oder eben unser Thema ist ja auch mentale Gesundheit, ausgegrenzt werden oder dann eben ihnen auch unterstellt wird, dass sie vielleicht nicht so leistungsfähig seien oder zu häufig krank seien oder zu schwierig seien etc. Gibt es da so einen Kreislauf oder so eine Situation, wo du sagst, das ist so ganz typisch für was da passiert?
Typisch sehe ich selten. Ne? Ich arbeite mit Individuen und das ist immer ja, individuell, was passiert. Also ich habe gerade eine Mutter mit 2 ADHS-Söhnen und jetzt ist der Mann, macht nochmal eine Ausbildung mit Mitte, Ende 40. Ne, die hat immer mehr Last, 2 ADHS-Kinder super anstrengend, die geht es halt, also die kompensiert wieder. Also.
Aber ich fand den Ansatz von davor sehr spannend, Katharina. Das klang für mich so ein bisschen, also warum reagiert eine Umwelt auf eine Person immer wieder gleich? Ja, also das kenne ich zum Beispiel von mir, so mein bester Kumpel sagt immer zu mir, ich polarisiere. Ja, also entweder man mag mich total gerne oder gar nicht. Dazwischen gibt es recht wenig. So ist auch meine persönliche Wahrnehmung. Und auch ich erlebe immer wieder ähnliche Verhaltensmuster auf mich als Person, schon eigentlich durch mein ganzes Leben hindurch, auch nur unabhängig von der Behinderung. Und da ist so ein spannender Punkt, woran liegt es?
Ich denke mal, wir bedienen uns einfach gewissen Mustern. Und wenn wir die kennen, können wir die vielleicht ein bisschen so umschiffen. Ja, und das, was man so quasi, es gibt so einen Spruch, also was man ausstrahlt, zieht man auch wie an. Und also ich mag dich ja wirklich gerne, ne? Und ich finde, also ich schätze zum Beispiel bei dir die direkte Art. Vielleicht ist es halt auch so, was andere dann nicht immer ganz so cool finden. Ich bin auch eher ein direkter Mensch, da kämpfen manche Leute auch mit.
Ja.
Also bei meinen Patienten und Klientinnen mache ich das so zunutze, dass man halt auch sagt, ja, ich meine das gut. Gerade hier auch in der Schweiz, wo ich halt auch, ich sage immer hier, jetzt kommt die direkte Deutsche und wenn ich was sage, dann meine ich das nur zu ihrem Besten. Und wenn ich böse werde, merkt man das auch, indem ich entweder ganz leise werde oder doch mal rumpoltere oder laut werde. Ne? Und wenn das nicht geschieht, dann ist wirklich nett und wohlwollend gemeint, auch wenn es die harte Wahrheit ist. Und so habe ich zum Beispiel auch hier mir meine Lebensgrundlage erleichtert. Ja, dass man dann mich jetzt nicht mal ganz so schlimm direkt findet und mehr mag.
Was hast du da verändert an dir?
Ja, eben, dass ich halt diesen Spoiler mache, so jetzt kommt die direkte Deutsche.
Ah, okay, also mit Vorankündigung.
Kleine, kleine Triggerwarnung.
Und das ist halt mein...
Also für mich jetzt nochmal so zum Verstehen. Also wir sind Menschen, wir prägen über unsere Erfahrung, Sozialisierung, die Menschen, mit denen wir leben und groß geworden, erwachsen sind, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, sagtest du gerade. Also wahrscheinlich dann auch Routinen, ja, ein routiniertes Verhalten aus. Ja. Was die Umwelt immer wieder zu eventuell ähnlichen Reaktionen auf uns als Person einlädt. Und dann ist die Frage, ab wann wird es denn dann ein Stigma und was ist eigentlich ein Stigma?
Also das Muster wird ja per se jetzt ja nicht stigmatisiert, sondern wenn sich daraus, sage ich mal, eine psychische Erkrankung herauskristallisiert. Was haben wir da für Beispiele? Sehr abhängige Menschen, also so eine unabhängige Persönlichkeitsstörung haben, die dann einfach, sag ich mal, gefundenes Fressen für narzisstische Persönlichkeiten sind, die dann Selbstwerterhöhung durch Erniedrigung anderer brauchen. Und dann wird sie auch pathologisch. Also pathologisch wird also krankhaft, also... dass man eine psychische Störung aufweist, muss ja ein Selbst- und/oder Fremdleiden dann vorliegen. Und wenn man dann sich outet und sagt, ja, ich habe eine Depression oder eine Angststörung oder Burnout ist im Moment noch schon fast schick, aber das ist, sucht man sich ja auch als Begrifflichkeit, um nicht so stigmatisiert zu werden.
Ja, ist denn da eh deine Erfahrung, dass das jetzt sich langsam ein bisschen verbessert, dass eben man nicht mehr Burnout als Codewort für Depressionen oder, also ich weiß, dass es da auch berufliche Qualifikationsdinge gibt, die das begründen, warum man eher Coaching oder Beratung oder sowas sagt und nicht Psychologie oder Psychotherapie. Aber ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die eben gerne zu Coaches gehen, die aber nicht gerne zur Therapie gehen würden. Ja, und das ist dann, und da sehe ich jetzt ehrlich gesagt unter dem Aspekt whatever works gar nicht so einen Unterschied. Also was immer einem hilft, soll man doch machen. Und das eine ist ja nicht schlimmer oder in meiner Wahrnehmung nicht stigmatisierter als das andere. Aber ist das in deiner Wahrnehmung immer noch so, dass das für Menschen auch ein Hinderungsgrund ist, sich helfen lassen zu wollen?
Nein, also es kommt halt wirklich drauf an, auf das Setup. Also ich habe meine Studierenden, wo ich ja gerade klinische Psychologie und Psychopathologie unterrichte, also die Therapieverfahren und die psychischen Störungen oder Erkrankungen, die outen sich sehr krass. Also wo ich denke, Hut ab, also alle Achtung vor meinen Studierenden. Das ist aber auch so diese Bubble.
Oder ist es eine Altersfrage? Also ich habe das neulich nur so einen lustigen Comedy-Beitrag gesehen von einer Frau, die so ein bisschen das so komisch darstellte. Die war halt so mein Alter, so Ende 40 und meinte, ja, oh Gott, war das früher schön, als man sich nicht immer alles sagen musste. Wenn ich heute mit jungen Leuten spreche, die geben mir ja erstmal ihre komplette Diagnose und was sie alles nicht können und können. Und die war es, also es hat sie natürlich sehr lustig verpackt. Aber die Wahrheit liegt ja eigentlich in der Mitte, ne? Dass man jetzt weder Oversharing noch irgendwie immer alles unter den Teppich kehren sollte.
Ich würde aber nochmal gerne auf den Punkt raus, Sophie. Whatever works, Coaching oder Therapie, ich sehe da einen riesen Unterschied. Und
ich
finde es auch wichtig, da nochmal wirklich zu pointieren und zu sagen, im Coaching kriegst du keine Therapie. Und da muss eine klare Grenze gezogen werden. Also ich weiß, dass viele Coaches therapieähnlich arbeiten, aber wenn da was aufgeht, was die Person, die da mit dir arbeitet, nicht halten und auffangen kann, dann hast du ein Riesenproblem.
Also, sehe ich ganz genauso.
Ja.
Bloß es ist ja auch immer gut, eine niedrigschwellige Eingangsbarriere zu schaffen. Und wenn das der Weg dahin wäre, wäre es ja schon mal was. Ne?
Ja, aber da ist halt, wie gesagt, da muss man auch wirklich sehr genau hingucken, von wem man sich da coachen lässt. Und weil einer Person mit einer Essstörung zu helfen, weniger zu essen als Coaching-Ziel, so absurd wie es klingt, aber auch so was passiert da draußen, finde ich arg gefährlich. Also dann doch lieber in die Schweiz fahren zur Katharina, sind sich da fachkundig beraten und begleiten lassen. Aber da nochmal zurück auf diesen Stigma-Begriff, wodurch zeichnet sich denn das aus, Katharina? Also was heißt das eigentlich praktisch? Was passiert einer stigmatisierten Person?
Na, sie wird ausgegrenzt aufgrund eines Merkmals oder ein oder mehrerer Merkmale. Oh, die ist ja voll Depri, die ist ja voll Psycho, man wertet ab, macht sich lustig, zieht es ins Lächerliche. Vielleicht auch, was ich so in der Klinik erleben durfte, dass halt nicht minder psychisch erkrankte Partner, Partnerinnen dann, die aber eher so auf der Dominanz-Macht-Narzissmus-Schiene waren. Ich mache doch meine Probleme mit mir selber aus oder ich habe keine. Oder ne, und die werden dann auch gerade die reflektierten, in Behandlung sich befindenden psychischen Erkrankten, dann werden die ab und stellen so da, als ob sie keine Probleme hätten.
Also gibt es sozusagen, das hatte Sophia vorhin schon gesagt, mit diesem Henne-Ei-Prinzip, also sozusagen die psychische Erkrankung kann sowohl vor als hinter dem Stigma stehen. Also das Stigma kann ursächlich für die psychische Erkrankung sein, als auch die psychische Erkrankung ursächlich für das Stigma, richtig?
Ja.
Nee, sag du mal erstmal.
Nee, weil jetzt ist jetzt so der Punkt, um mal zu gucken, diese Wirkung vom Stigma würde mich noch interessieren, weil du hast ja jetzt gerade beschrieben, Ausgrenzung und so weiter. Was macht denn das psychisch mit einem Menschen aus psychologischer Sicht? Also mit was hast du als in deiner Praxis zu tun dann in dem Moment?
Also die Menschen kommen natürlich dann nicht fröhlich an, eher so depressiv verstimmt, niedergedrückt, hoffnungslos, zweifelnd. Mach das vielleicht auch mal mit Mobbing-Beispiel. Also dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr als nur ein Stigma haben. Dass man halt, sein Selbstwert wird reduziert. Man fühlt sich isoliert, sozialer, wie auch du jetzt beschrieben hattest. Weniger soziale Kontakte auch im Unternehmen. Und das lässt einen ja meistens alles andere als gut fühlen. Und dann geht es in so eine Teufelsspirale runter. Dass man dann vielleicht schlecht gelaunt von der Arbeit nach Hause kommt, die Partnerin empfängt einen dann so, hast du schon wieder schlechte Laune, dann gibt es Partnerschaftsprobleme und dann ist man müde, man macht keinen Sport mehr und ist schräger, weil, weiß nicht, fett und So vielleicht in viel Form von viel Käse oder was auch immer, verrückt dann wieder oder viel Süßigkeiten. Bei manchen kommt Alkohol dazu und dann sind wir so in der Scheiter-Heiter-Spirale.
Oh ja, das resoniert gerade bei mir. Bei mir war damals wirklich so in der Endphase. Ich habe nur noch Depri-Musik gehört auf dem Weg zur Arbeit und zurück.
Oh.
Ruhige, depressive Musik. Ich sage bloß Fink. Und war auch ungefähr 15 Kilo schwerer, als ich es heute bin. Also das trifft sehr, sehr gut.
Ja, und es
Genau.
geht ja, glaube ich, dann ein bisschen auch zu Vermeidung und Angststörungen, ne? Also so, also ich will jetzt nicht gleich Panikattacken sagen, aber das gibt es ja auch, dass dann Leute eben auch so krank werden, dass sie dann wirklich auch gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Da fangen dann, glaube ich, physische Symptome erst an, aber eigentlich der Hintergrund ist ja dann wahrscheinlich die psychische Belastung, ne?
Ja, was ich sehr spannend für mich fand, ist sozusagen, ich habe ja also, durch sozusagen den erblindungsbegründenden Autounfall, den ich mit 20 hatte, bin ich ja schon durch relativ viel Blödsinn durchgegangen, ja, also wirklich Härten, ja. Aber das war alles nicht so wirksam wie das, was mir da damals passiert ist. Also damit
Interessant.
konnte mit der Aufarbeitung des Autounfalls besser umgehen als in dem Moment mit dem Scheiß, weil mich das komplett, kann mich entsinnen, ich habe mich damals sehr, sehr hilflos gefühlt, weil halt niemand da war, der mich unterstützt hat. Und meine Arbeitsleistung, und das war betriebswirtschaftlich wirklich totaler Schwachsinn, ja, weil konnte gut arbeiten oder ich habe sehr gut gearbeitet zu dem Zeitpunkt, ja, mag ich immer noch, aber meine Arbeitsleistung ging per se nach unten, ja, weil meine Motivation halt auch einfach gleich null war irgendwann. Ja, also auch betriebswirtschaftlich echt unternehmensschädigend, was mir da passiert ist.
Ja.
Muss man auch mal dazu sagen.
Ja, aber das ist jetzt auch wieder so typisch, wenn man es ein bisschen auf eine höhere Ebene zieht, dass ja gerade bei Traumata-Entstehung, also der posttraumatischen Belastungsstörung, dass ja menschgemachte oder traumatische Erfahrungen dann eher zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen als zum Beispiel Naturereignisse.
Ja, da spricht man,
Weil.
glaube ich, auch von akzidentellen Traumata und das andere sind, Gott, hilf mir mal weiter.
Inzidenziell.
Ah ja.
Ja, macht Sinn.
Also durch eine Dauerbelastung einfach auch.
Ja, bei der Dauerbelastung finde ich es ja im Kontext mit Behinderung auch interessant, dass, also das kann ich jedenfalls so bestätigen, dass eben dieser Akzeptanzprozess ja erstmal reinspielt und da eben ja so ganz viele internalisierte Selbststigmatisierungsprozesse losgehen, ne? Also, dass du nicht nur die vielleicht am Anfang unbewusst wahrgenommene externalisierte Stigmatisierung hast, also Leute, die von außen dir suggerieren oder die Barrieren, auf die du dann plötzlich triffst, sondern bei mir war eben auch ganz stark dieser verinnerlichte Makel in Anführungszeichen, den ich selber erstmal ablegen musste und für mich selber akzeptieren musste, denn da war ich meine schlimmste Feindin in dem Moment. Und das ist, glaube ich, spielt da ja dann auch ganz viel mit rein, oder?
Ja, so, erstmal, weil ich glaube, dein Buch wurde noch gar nicht so hervorgehoben in diesem Podcast. Also es ist ein unglaublich super großartiges Buch, was ich jetzt auch meinen Patienten und Klientinnen empfehle. Gerade wenn es um Akzeptanz von nicht Veränderbaren mehr geht. Und was man da auch echt sehr schön sieht, dass du ja am Anfang ja auch gegen die Erkrankung so gekämpft hast und dich dann in diese Erschöpfungsphase gebracht hast.
Ja.
Und das ist alles logisch und macht quasi in diesen Phasen ja auch Sinn, aber ne, wenn man halt gegen was arbeitet, was man nicht wie verändern kann, dann schaufelt man sich so quasi erstmal sein eigenes Grab und da kann man dann halt auch gut ansetzen, um wieder aus dem Loch rauszukommen, indem man dann halt auch in die Akzeptanzphase kommt. Und ne, bei diesen Dauerbelastungen ist es ja auch so, dass man, also je mehr man kämpft, hat man eine höhere Dauerbelastung oder dass halt immer weniger noch Dinge braucht, die das Fass zum Überlaufen bringen. Und wenn wir dann eine Akzeptanz haben, haben wir die, ja, die Stressor-Baseline wieder so ein bisschen runtergesetzt. Also dann darf wieder mehr passieren, um gleiche Symptome zu bekommen,
Ja.
quasi.
Aber da ist halt auch so der Punkt, weil ich auch sehe, also dieser innere Akzeptanzprozess, ja, aber der hat ja auch ganz klar auch äußere Komponenten, die da mit reinspielen oder nicht. Also ein soziales Umfeld, was sagt, ey, du bist gut so, wie du bist, ja, auch wenn man es selber nicht will oder nicht davon überzeugt ist. Ja, oder man hat halt ein Umfeld, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, was permanent in diesem Reparaturmodus ist. Ja, also, ah, du hast da jetzt was und kann man da jetzt nicht was machen. Also ich habe letztes Wochenende einen alten Bekannten wieder getroffen, nach, weiß ich nicht, nach 10 Jahren ungefähr. Total lieb gemeint, wirklich keinerlei. Und er meinte halt so zu mir aus seinem Erleben heraus, du bist immer noch blind. Und ich sag so, ja, ich bin immer noch nahezu blind. Und er so, kann man da immer noch nichts machen? Die Medizin ist doch schon so weit. Ja, und das ist halt so ein völlig verständliches Thema, was auch eigentlich mehr über ihn als Person aussagt und sein Erleben als über meine Realität. Aber das ist ein zusätzlicher Faktor, bei diesem eigenen Identitäts- oder Akzeptanzprozess halt auch maßgeblich mit reinspielt.
Ja, und wenn man für jedes Mal, wo man diesen Satz hat, einen Euro bekäme, wäre man jetzt schon reich. Ja.
Ja, aber das ist so.
Genau. Ja, und wie gesagt, also da musste ich mich eben auch an meine eigene Nase fassen, was das anging. Aber ja, ich finde es ja nie zu spät auszulernen oder weiterzukommen, weiterzulernen, sich da weiterzubilden auch, was das Thema angeht. Ja. Mich würde jetzt, weil du ja eins deiner Kernthemen ja auch Alkoholismus ist, mal interessieren, weil beim Alkoholismus ist ja so spannend, dass wir da ein Stigma anders bewerten. Jedenfalls vor allem in der Phase, wo es noch so quasi akzeptiert wird, dass da eine Person ein Problem hat, wir dann weggucken, wir es weglachen, es nicht ernst nehmen, bis wirklich ja eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Also wir, und dass Alkohol ja in unserer Gesellschaft so akzeptiert und so selbstverständlich ist, dass es eben gerade für Menschen, die da schneller in eine problematische Beziehung geraten mit Alkohol, es unfassbar schwer ist, da auch ja einfach dann erste Hilfezeichen auszusenden. Ne? Weil also dieses, wie du trinkst nicht, bist du schwanger, hat man irgendwie auch schon 100 Mal gehört. Und das wird ja ein bisschen besser inzwischen. Aber also es ist da ja wirklich, dann setzt das Stigma wahrscheinlich eher ein in dem Moment, wo man dann die Kur, die Therapie, die Rehabilitation und so weiter gemacht hat, oder?
Na, das ist, also ich sage immer gerne, also ich habe ich irgendwo mal abgekupfert, also ich bin nicht mit fremden Federn schmücken. Alkohol ist die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht mehr konsumiert. Also ne, keiner wird sagen, wie, was, du rauchst nicht mehr, komm, hier rauch doch noch eine. Oder außer vielleicht im krassen Drogenmilieu, so, hey, komm, setz dir doch noch einen Schuss, tralala. Aber dann hört man häufig, oh, was, wie, bist du schwanger, bist du krank, hast du ein Problem mit Alkohol? Na, und die coolste Antwort, ja klar, ich habe ein Problem mit Alkohol, weil es einfach schädlich ist.
Ja.
Und na, es gibt ja auch, wenn man auch dieses auf sprachlicher Ebene betrachtet, sagen ja ganz viele Alkohol und Drogen. Na, und das ist aber, Alkohol ist genauso eine Droge wie Nikotin, Heroin. Und das ist eigentlich auch die schädlichste. Zwar nicht die am schnellsten abhängig macht, aber die schädlichste, wenn man die ganzen psychischen Folgeerkrankungen von den Personen, vom Umfeld anschaut. Sozial, gesellschaftlich, durch Unfälle, durch Produktivitätseinbußen etc.
Ja, oder auch ne, familiär Beziehungsproblematik.
Ja.
Erzähl uns doch mal von, du hast ja gesagt, du bist jetzt Autorin von einem Kartenspiel, was, glaube ich, gerade entsteht. Ne? Du hast das fertig geschrieben, aber das wird jetzt sozusagen fertig produziert. Ist das richtig?
Genau, es wird, glaube ich, im April publiziert im Belz Verlag. Also es sind Psychotherapiekarten oder auch für Beratung, Coaching, weil es da einfach eine Lücke gab. Manche Psychotherapeuten scheuen sich ja auch, mit Alkoholerkrankten zu arbeiten, weil die sagen, die werden ja eh rückfällig. Ich muss sagen, ich war auch mal so eine Person. Also tut mir auch leid, ich tue Abbitte. Bis mein Dozent meinte, jeder Tag ohne Alkohol ist ein guter Tag. Und dann hat es bei mir so Klicke die Klick gemacht. Und seither habe ich sehr, sehr gern Menschen mit Alkoholkonsumstörungen behandelt. Und ich liebe Kärtchen, weil es so ein bisschen spielerischen Anteil hat und habe dann die Lücke gefunden oder wollte die Lücke schließen und habe dann zusammen mit meinem Praktikant dann das Kartenset erstellt.
Und kannst du da mal ein Beispiel geben, wie man sich das vorstellen kann? Also ist das so wie bei, also ich hatte früher als Kind dieses Therapiespiel. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da musste man dann, also es war so ein bisschen so ein Brettspiel, wo es dann so Karten gab oder man musste diese so Muster erkennen oder irgendwie sowas. Und da waren halt, also es war so ein bisschen, glaube ich, auch leicht humorvoller Umgang. Aber es waren schon valide Fragen, die auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierten. Aber es war natürlich dann als Spiel gedacht.
Ja, also jetzt nicht ganz so spielerisch.
Das dachte ich mir schon.
Leider. Können wir vielleicht so als zweite Auflage mal diskutieren. Hier sind so 80 Ka Impulskarten, einmal, wo man üben kann, zum Beispiel sich zu wehren. So, nein, ich trinke heute nichts. Dass man auch manchmal mit Menschen so in tiefe Diskussionen reingeht. Ja, warum trinkst du eigentlich noch Alkohol? Sowas muss man üben. Dann, es gibt so eine Karte machen, dass man wirklich den Alkohol vollends wegschüttet, dass man ihn nicht mehr trinkt. Dass man, also für Menschen schon mit einer Suchterkrankung, dass die die Reizauslöser aus der Wohnung schaffen, also die Gläser oder so. Dann gibt es aber auch Karten für Leute, die einfach einen gesünderen Lebensstil haben wollen, dass man weniger oft, weniger lang trinkt. Ja, dass man einfach übt, reflektiert, nachdenkt, handelt, allein, miteinander.
Cool. Und das wird aber zuerst im Kontext mit einem Therapeutin oder mit Therapeutinnen angewandt, oder?
Also es ist ja bei einem Buchhandel erhältlich und auch die Lektorin meinte immer wieder, na, wir müssen so schreiben, dass es auch für alle wie so zugänglich ist und verstehbar ist. Und das ist schon so für beide Schienen optimiert worden, also soweit es halt möglich war, ne? Dass es man mit Coaching oder Therapie mal anwenden kann, aber auch selber, weiß ich. Ja.
Hört ihr auch den Alkohol klopfen?
Ja, jetzt hämmert es hier bei uns wieder.
Ah, nee. Der Nachbar kriegt wohl oder Nachbarin kriegt wohl hier Parkett gerade. Ach, herrlich.
Sei froh, dass nicht geschliffen wird. Das ist dann richtig
Ich
anstrengend.
glaube, es wird auch parallel geschliffen. Ach, schön, 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 schön. Aber da lassen wir uns den Kaffee trotzdem nicht von versauen.
Nee.
Der aber klingt sehr spannend auf jeden Fall. Also zu Deutsch, kann ich dann als Laie mir einfach auch mal ein Kartenset holen und für mich mal einen Check-up machen, habe ich ein Alkoholproblem oder also ist da auch Analyse mit dabei oder ist das nur reine Verhaltensveränderung, wie ich es jetzt gerade verstanden habe.
Es gibt halt viele Reflexionskarten, also wie stehe ich zu Alkohol, wie mein Umfeld. Dann gibt es auch einen Link zu dem Audit. Das ist ein sehr valider Screening-Fragebogen, wo man sich selber einschätzen darf. Der ist auch im Booklet mit drin. Da macht man einfach die Gesamtzahl, ist dann der Score und dann schaut man, wo man da so steht. Ach, darf man gerne noch mal kritischer nachdenken. Ja.
Und würdest du sagen, weil das hört man ja so oft, dass es eben bei Sucht generell eben so eine Typfrage auch ist? Also, dass es so gewisse charakterliche Vorbedingungen gibt, die irgendwie ein bisschen mehr dahin gehen, dass man eben schneller in so ein
Ja.
Suchtverhalten gerät?
Also es gibt nicht den Suchttypus, auch wenn man das häufig noch hört, oder Suchtpersönlichkeit gibt es nicht. Also sagt auch neuere Forschung, ne?
Das ist spannend.
Also das höchste Risiko, abhängig zu werden, und das ist auch die einzige genetische Komponente, die vererbt wird, ist, wie gut man Alkohol verträgt. Wer schlecht Alkohol verträgt und nach einem Glas Sekt oder zwei, also so 2 Dezi, dann schon sehr betrunken ist, hat weniger die Anfälligkeit zu
Ja, das bin
erkranken,
ich.
weil der Körper verarbeitet den Alkohol dann wie auch anders, ne? Also damit gemeint, wenn man mehr trinkt, hat man auch mehr Möglichkeit oder Chance, sozusagen abhängig zu werden. Dann, was sind halt so an? Es gibt schon Leute, die viele Ängste noch im Hintergrund haben, die dann einfach nicht, aber das als eine sehr gute Therapie, wie so für sich erachtet haben, weil sie es nicht anders wissen oder wussten, trinken Alkohol zur Beruhigung, zur Angstreduktion. Viele haben erst Feierabendbierchen. Manche haben eine soziale Unsicherheit und trinken sich erstmal Mut an. Wiederum andere mit einer Depression oder depressiven Verstimmung trinken Alkohol und fühlen sich danach besser, weil es ein Dopaminkick ist. Andere einfach also entwickeln dann eben die Sucht aufgrund von Gewohnheitstrinken. Also wenn man jeden Abend mit einem Kollegen ein, zwei Feierabendbiere trinkt, hat man auch irgendwann eine Abhängigkeit. Manche werden aggressiv, manche werden traurig, manche werden einfach nur gechillter. Also das ist ja eine hohe Bandbreite.
Ja, und gesellschaftlich ja voll etabliert.
Ja.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier. Wa? Unser lieber Gerhard Schröder damals. Ja, und wenn man sich mal so ein, letztes Mal eine Doku über einen CSU-Parteitag gesehen, da hast du nur Biergläser auf dem Tisch gesehen, aber so weit, wie du gucken konntest. Ja, völlig, völlig, ja. Sehr spannend. Sag mal, neben Alkohol, was mir noch so als Thema halt fehlt, weil ist auch dieses Thema Medikamentenabhängigkeit, also diese auch Medikamentensucht, was ich so
Ja.
viel auch erlebe und selbst auch schon erlebt hat. Also ich hatte ja sozusagen nach meinem Krankenhausaufenthalt eine schöne Schlafmittelabhängigkeit, weil ja, man wird ja da mit einem Dauerrezept für schwerste Medikamente entlassen, so war es jedenfalls bei mir. Und da fragt er dann niemals auch nochmal jemanden nach, wie geht's denn ja eigentlich damit? Ja, das ist sehr, 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 sehr spannend. Wie schätzt du das als Psychologin ein? Ich weiß, im medizinischen Bereich, ja, ist halt Marktwirtschaft, wird oftmals halt, ja, da steht oftmals der Umsatz vielleicht manchmal mehr im Vordergrund als das wirkliche Wirken. Liege ich da falsch oder wie siehst du das?
So, aus meiner persönlichen Erfahrung, meiner Arbeit, während meiner Arbeit in der Klinik kann ich es nicht unterschreiben oder auch jetzt mit den Psychiaterinnen und Psychiatern, mit denen ich so zusammenarbeite, auch tatsächlich nicht. Es ist, ich denke mal, also gerade hier auch in der Schweiz wird auch, gucken die Krankenkassen manchmal meistens dann auch eher ein bisschen später als früher, wenn jemand zu lange Lorazepam ist ein Beruhigungsmittel, das ist der Wirkstoff, also in Deutschland unter Tabor bekannt, in der
Ah ja,
Schweiz unter Temesta. Da guckt dann die Krankenkasse, wie viel Päckchen wird eigentlich verschrieben. Und dann geht ein Brief an den Hausarzt, er darf nichts mehr verschreiben oder so. So, manche gucken gut drauf. Ich habe eine Patientin, die ist immer mal wieder suizidal und die braucht auch Temesta-Tabor als Beruhigungsmittel. So, die braucht ein, zwei Milligramm und dann ist die wieder fein raus. Und aber da ist die Hausärztin super streng mit Verschreiben. Das ist ja ganz gut, ne?
Ja, ich
Gibt
habe.
aber halt auch so, ne, es schleicht sich ein, oh, ich kann nicht schlafen. Und dann gibt es halt auch einige Klienten, Patientinnen. Oder eher Patienten dann, was ich aus dem Kliniksetting kenne. Ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich nehme es lieber mal so, wie die Schweizer sagen, so das Pilleli und dann wird das schon wieder. Und das fördert halt eine Abhängigkeit. Worauf man auch dringend achten muss, ist, dass man gerade bei die absolut abhängig machen, so Schlafmittel, Beruhigungsmittel, die nicht mehr als ein, zwei bis maximal 4 Wochen verschreibt, je nach Typus. Ja, finde ich, muss mal die Patienten gut aufklären. Manche, das sind halt Nerven auch ein bisschen und dann, ach ja, schon noch, manche brauchen es auch länger. Die entzieht man dann aber auch wieder sanft. Genau.
Ja, ich hatte auch eigentlich so grob, also ich glaube, Ausnahmen gibt es da immer, aber schon das Gefühl, dass es noch hier relativ streng reguliert ist, so was wer wie, und dass denn der Missbrauch oft dadurch passiert, dass Menschen eben dann zu verschiedenen Ärzten gehen, da immer dieselbe Geschichte erzählen und dann auch immer wieder ein neues Rezept bekommen. Und wenn da die Krankenkasse das natürlich nicht merkt, dann ist das natürlich auch. Jetzt geht es ja bei dir auch viel um Vorsorge, aber auch Nachsorge, ne? Also um Prävention, also sowohl in der Sucht als auch in der mentalen Gesundheit. Du bist ja auch Umwelttherapeutin, also du willst ja auch sozusagen den Menschen Handwerkszeug, nenne ich es jetzt mal, oder Methoden geben, dass sie sich, ja, wie sie sich selber irgendwie auch wieder besser regulieren können, wie sie sich stressfreier bewegen können oder sich so eine Art Erholung selber verschaffen können. Also sei es jetzt mit Natur oder eben auch ein bisschen bewussteren Leben, ne? Ganzheitlichen Umgang mit dem eigenen Körper und so weiter. Wie siehst du das? Also was denkst du, da ist, also da müsste es eigentlich noch einen größeren Fokus drauf geben. Also das ist ja in der Komplettmedizin ja eigentlich so, dass wir immer ganz, ja, alle sehr sagen, warum investieren wir nicht mehr in Sport oder warum gibt es da nicht mehr Förderung, sondern statt dann später irgendwie immer irgendwelche Rückentherapien oder Krankengymnastik zu verschreiben zu müssen oder im schlimmsten Fall eine OP. Das ist ja wahrscheinlich bei den psychischen Belastungsstörungen ähnlich, ne?
Ja. Oder mal ganz kurzes Triggerthema, was du da angerissen hast bei mir, Sport. Ne? Wenn wir da mehr Prävention hätten, das fängt in der Schule an. Also Schulnoten für Sport finde ich ein Unding. Ich finde auch ein Unding Sportlehrerinnen und Lehrer, die selber sehr ungesund sind, adipös, die dann die Turnübung nicht selber mehr vormachen können. Diskriminierung auf höchster Ebene von Asthmatikerinnen, von Dicken, von bisschen unbeweglichen Leuten. Und wenn ich mir, ne, und wenn man das einfach cool machen würde und auch die Lehrer da ihr Machtgefälle ein bisschen regulieren würden, also ich finde, die bräuchten eigentlich auch so eine Selbsterfahrung wie wir Therapeuten, dann hätte man da schon einen riesen Präventionscharakter.
Ja.
Also ne, so ein Machtsystem, Schule. Also nicht alle Lehrer sind schlecht oder so, aber bei Sport höre ich es halt, also eigene Erfahrungen von meinen Schulkolleginnen, also sämtlichen Patienten, wenn ich sage, so Leute, macht Sport, die erschlagen einfach, sondern ich sage, betitel das jetzt wirklich als Bewegung, gehen sie spazieren, man darf es einfach nicht mehr Sport nennen. Und würde man da schon in der Schule eingreifen, dass man das irgendwie anders verpackt und halt ne, ein Asthmatiker, der kann halt keinen, manche, die nicht gut eingestellt sind oder nicht sich gut einstellen lassen, dass man da für seine körperliche Einschränkung, in dem Fall jetzt zwar ohne sozialrechtliche Zuschreibung, aber dann eine 4 kassiert, das ist ein Unding.
Ja, total. Ja, und da kommen wir ja auch dann wieder dahin, ne? Also zu dem erstmal zu dem Stigma und dann aber auch zu dem Aspekt, dass Bewegung und gesunde Ernährung, Sport und dass das alles ja eigentlich dem Wohlbefinden zuträglich sein sollte und eben nicht. Ja. Also ich sehe das auch immer so im Vereinswesen bei Kindern, da geht es halt schnell um die Leistung, ja, und um eine Einstufung. Nee, du bist nicht in Mannschaft A, du bist in Mannschaft B und dann gibt es da Drill. Und wo ich immer denke, aber nicht jedes Kind möchte irgendwie der nächste Olympiasieger werden oder Tennisprofi oder so. Also da eben eher dahin zu gehen, zu sagen, der erste Aspekt von Bewegung sollte doch eben Gesundheit sein und Wohlbefinden und Entspannung, ne? Und dass die das lernen, statt jetzt nur auf Leistung. Und klar gibt es auch immer einen Prozentsatz, die voll auf Leistung gehen wollen, sollen die auch gerne machen. Aber dass man da so ein bisschen Augenmerk drauf hat, also da bin ich ganz bei dir.
Ja, und das bezüglich noch Prävention, also auch der Hausarzt, Praxis-Website von meinem Hausarzt steht, lieber eine Prise Prävention als so eine Tonne Therapie. Und das ist ja auch, was ich zum Beispiel in meiner Promotion so versuche zu vereinen. Ne? Also ich kombiniere da die klinische und die Umweltpsychologie, wo ich dann den positiven Effekt der Natur nutzen möchte, um mehr Entspannung zu erzeugen beim Menschen. Also wenn man halt viel in der Natur ist, haben wir einen geringeren Blutdruck, sind irgendwann psychisch besser drauf, können uns besser konzentrieren und das ist auch wirklich hardcore gut messbar mit Herzrate und Herzratenvariabilität, mit Cortisol und so. Und da sollten wir halt auch viel mehr nochmal einsteigen.
Was heißt denn das für eine, weil wir haben ja auch mit Organisationskontext angefangen, ich würde da gerne nochmal ganz kurz so einen Schnitt machen, was heißt das für eine Organisation? Also wäre für dich aus psychologischer Sicht wesentlicher Bestandteil von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement zum Beispiel?
Ja. Also es gibt ja schon Forschungen angefangen, dass wenn wir ein Naturbild an der Wand haben, grüne Wandfarbe, das schon mal besser ist als weiß oder blau oder so. Blick ins Grüne, wenn die Büroräume sich so gestalten lassen. Bewegte Pausen, bewegte Meetings, Bewegungsprogramm in der Mittagspause, oder Walking Meetings wird es genannt, ne?
Walk and talk.
Walk and talk, genau.
Ja, ich, also es gab hier eine Zeit lang einen Sportanbieter oder nicht Sportanbieter, so wie nennt man das, wenn die so mehrere Gyms vereinen, will das jetzt nicht nennen, die dann eben auch sehr da reingegangen sind, mit Unternehmen zusammen Kooperationen zu gründen und da dann gesagt haben, das ist ja irgendwie hier so ein Win-Win für uns. Aber die da auch wirklich Sport in den Unternehmen angeboten haben. Also dass es nicht nur darum ging, die Angestellten jetzt in irgendeine Institution oder in die Schwimmhalle zu ziehen, sondern eben eher auch in die Unternehmen reinzugehen und zu sagen, wir bieten jeden Morgen um 8 Yoga oder Walking oder Joggen oder was immer an. Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Weg, ne? Dass die Pausen, die Mittagspause oder die Kaffeepause eben dann auch für Bewegung und sei es nur 10 Minuten bisschen Gymnastik oder so genutzt werden, ne?
Ja, aber
Oder eben
das,
mentale
aber das ist
Übung.
wieder dieser klassische Ansatz, Sophie, da würde ich gerne wirklich mal einhaken. Das ist wirklich wieder das klassische Ding. Ja, du sollst hier arbeiten und in deiner Arbeitszeit bringst du bitte deine Leistung. Aber den Regenerationsprozess, den gesundheitlich wichtigen Aspekt, den machst du bitte in deiner Pause.
Ja, okay, musst du nicht in deiner Pause machen. Also ich kenne auch Unternehmen, wo es anders läuft,
Ja,
ne?
aber ich glaube, dass das ganz häufig noch der Normalfall ist.
Ist so,
Ich hatte
ja.
auch mal in einem Bewerbungsgespräch gefragt, haben Sie hier Sportmöglichkeiten? Ja, nee, das können Sie in Ihrer Freizeit machen. Ja, klar, kann ich das in meiner Freizeit machen, aber es wäre auch gut, das mal mit einzubinden. Also nur weil ich mich bewege, heißt das ja nicht, dass ich unproduktiv bin.
Ja.
Ja, also wie zum Beispiel bei laufenden, also Besprechungen im Spaziergang zum Beispiel. Ja, das ermöglichen ja bestimmte Organisationskulturen gar nicht. Ja, aber gut. Aber da sind wir ja wieder beim Präventiven. Jetzt hast du aber, Katharina, glaube ich, weniger mit dem Präventiven zu tun, als da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Du hattest vor ein paar Minuten mal das Wort Suizid genannt. Wie gehe ich da in der Organisation mit um? Also wenn ich wirklich so eine Person habe, die aufgrund von Überlastung, einer Suchterkrankung oder einer Depression und so weiter eigentlich ein anderes Umfeld oder eine andere Begleitung brauche, damit es nicht zum Worst Case im Sinne zum Beispiel eines Suizides kommt.
Deine Frage ist jetzt, was man machen sollte, wenn es
Genau,
einem.
also was mache ich da als Organisation? Also präventiv ist klar, das hatten wir ja gerade, zu versuchen, ein psychologisch gesundes Umfeld zu gestalten, ja. Aber die meisten Organisationen sind ja wahrscheinlich schon konfrontiert mit solchen Personen. Also da hilft ja die Prävention nichts mehr.
Ja, also wenn sie ein gutes BGM haben, haben sie zum Beispiel Kooperationen mit also Privatpraxen, dass sie da zu kurzen Kriseninterventionen sorry, ihre Mitarbeitenden hinschicken, dass die dann einfach auch in eine Psychotherapie angebunden werden. Ja, da gibt es zum Beispiel, also, oder auch große Beratungsfirmen, die Kooperationsverträge haben. Ganz große Unternehmen haben ihre eigenen Psychologen, die so ein bisschen Sozialberatung machen.
Aber da setzt würde ja erstmal dann sozusagen auch ein Outing voraussetzen von der
Ja.
betroffenen Person.
Wo
Also
ich mal
gibt's
gearbeitet habe, war das so die Möglichkeit, dass wir irgendwie uns an so eine Hotline haben wenden können und die hätten dann zwei, drei Gespräche mit uns geführt, hätten wir das gebraucht. Und das wäre halt auch anonym gewesen gegenüber dem Arbeitgeber, ne?
Ja,
Ja, das ist wahrscheinlich
Das
wichtig,
ist
ne?
klar, weil da auch ja wieder diese Stigmatisierungsgefahr drin steckt. Also wenn ich mich oute und sage, ich habe gerade eine Depression, würde ich mir persönlich Sorgen machen. Also sehr ja wie Thema Behinderung, ja. Also wenn ich eine unsichtbare Behinderung habe, die ich auf Arbeit verstecken kann, warum sollte ich mich outen? Weil die Angst vor Stigmatisierung, und das ist so meine Erfahrung, egal, also aus meiner Arbeit mit anderen Menschen mit Behinderung und Organisationen, die ganz klar sagen, das mag sich hier erstmal anders anfühlen, dass man hier nicht stigmatisiert wird, ja. Aber ich bringe die Angst ja von draußen aus meinem alltäglichen Leben mit. Die kann ich hier nicht einfach so ablegen.
Ja.
Ja, und die Frage ist, wie hole ich so eine Leute als Organisation ab? Was brauche ich da letztendlich für einen Umgang aus deiner psychotherapeutischen Sicht in der Organisation mit solchen Themen und mit solchen Menschen? Also wie kann ich Menschen als Organisation einladen, sich zu öffnen und so das wird Schlagwort psychologische Sicherheit herstellen in der Organisation? Was wäre da sozusagen mal deine drei Punkte, wo du sagst, macht mal das. Das ist ein guter Anfang.
Also Chefs dürften vielleicht auch anfangen, indem sie ein Role Model sind, wenn sie dann was haben. Dann auch zeigen, hey, wir sind für dich da und wir sprechen jetzt keine Kündigung aus. Also mir ist ein Fall zum Beispiel bekannt, wo eine Ärztin mit einem behinderten Kind gesagt wurde, ja, du kriegst jetzt nicht die höhere Stelle, liebe XY, ja, du hast doch so ein krankes Kind daheim, du brauchst jetzt hier nicht noch mehr Stress. Also falscher Ansatz, finde ich. So, dass man halt gute Arbeitsbedingungen schafft.
Dann, was ich so auch so raushöre, ist halt wirklich auch betroffene Personen, also seit mit einer Behinderung oder wie auch immer, in eine Führungsposition zu bringen.
Ja.
Ja.
Weil letztendlich, wenn ich das so dich richtig verstehe, geht ja mit so einem Bewältigungsprozess, ja, also so ein, geht ja auch sozusagen eine Resilienzsteigerung einher. Und ein höheres Maß an Selbstreflexion.
Ja. Ja. Wenn ich zum Beispiel irgendwie in Kreise reinkomme und sage, ich bin Psychologin, dann, ja, ich habe das oder meine Freundin oder das und das hat das und das. Ne? Mhm. Und wenn jeder sagt, ich habe das und das, dann würden wir gar nicht mehr so doll stigmatisieren und würden als Gesellschaft zusammenwachsen, wären auch als Gesellschaft resilienter und halt auch gewappneter gegen Krisenzeiten wie Kriege. Also ganz groß gedacht.
Ja.
Und was kannst du da denen raten, die von der anderen Seite kommen? Also als Beispiel nochmal auf die Anfangsanekdote zurück. Ich weiß nicht, ob ich mich in der Phase damals als Kollege mit mir selber gerne auseinandergesetzt hätte. Ja, weil das hat ja was mit mir gemacht. Ja, also ich war da auch dann schon nicht mehr so bereit, mich zu öffnen, so in Kontakt zu gehen. War immer sozusagen so ein bisschen aware, wer könnte jetzt hier für wen schnüffeln, also jetzt nicht paranoid, aber einfach, man wird halt einfach vorsichtig, ja, weil man halt merkt, die Hilfe kommt nicht, ja, und jede thematisieren könnte letztendlich auch nur ein Aushorchen sein, ja, und man ist ja auch ein bisschen frustriert, aber wie gehe ich da als Kollegin oder Kollege mit einer Person um, wo ich bemerke, ja Moment, da zieht sich wer zurück, da ist wer immer von der Laune her vielleicht, ich bekomme den subjektiven Eindruck, da ist wer, hat wer vielleicht jemand eine Depression, wie, was mache ich da?
Also man kann sich auch als psychischer Ersthelfer ausbilden lassen. Dass die dann die Gespräche suchen. Man muss ja auch erstmal das Wissen haben als Kollege, Chef, Kollegin, wer auch immer. Mhm. Und dann zu sagen, gerade wirklich auch in Ich-Botschaften, hey, du mir ist aufgefallen, dass du dich zurückziehst, täusche ich mich, wie geht's dir? Ja, na, dass auch jede, dass vielleicht neben Verbandskasten so Anlaufstellen es gibt für psychische Hilfe. Mhm. Guck mal, hier ist ein Flyer bei Depression, Angststörungen, ist das was? Guck mal da.
Und bietest du denn für Organisationen zum Beispiel solche Schulungen an?
Kann ich gerne machen.
Ja, geil, Produktidee.
Ja.
Ich bin dabei.
Ich wäre auch sofort dabei. Wir wollen unsere Awareness-Team-Skills immer weiter ausbauen.
Genau das, genau das.
Ich bin ja im Moment eher so für Unternehmen als Notfallpsychologin im Einsatz. Mhm. Das heißt, wenn schon Suizid oder anderer Todesfall war, na, das ist für die individuelle Person sehr, sehr schlimm und tragisch, aber was dann meine, da noch quasi so auch noch ein präventiver Charakter, dass ich als Notfallpsychologin Leute so weit auffange, dass halt weniger zum Beispiel im schlimmsten Fall eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht. Und das kann halt durch notfallpsychologisches Coaching reduziert werden, das Risiko.
Und dann würdest du sozusagen die Kolleginnen und Kollegen in bestimmten Grundmaßnahmen coachen können?
Ja.
Ah, spannend.
Super.
Spannend. Hast du da noch irgendwie so ein Insight für Sophie und mich? Weil ich sag mal so, wir wohnen ja hier in der großen Stadt Berlin. Ja. Und war vorgestern einkaufen und da war eine Person im Supermarkt unterwegs, wo du gemerkt hast, die Person hört Stimmen, hat sich auch regelmäßig die Ohren dann zugehalten und gesprochen halt mit irgendwem anders, der nicht da war. Ja. Damit wird man ja in Berlin regelmäßig täglich konfrontiert.
Ja.
Du im Prenzlberg täglich, ja.
Aber, wie bezeichnest du den Bezirk, in dem du wohnst?
Das ist Grenze Friedrichshain.
Da werden hier mal eben die Grenzen verschoben. Schön.
Bei mir ist nicht so hip wie bei dir. Ja, nee, aber wie näher ich mich? Also hast du so ein ganz kurzes... drei Sachen, die ich beachten muss, wenn ich mich in so einer Situation befinde.
Weil ja der erste Instinkt, glaube ich, von 99% der Menschen ist ja erstmal ignorieren, bloß schnell weitergehen, bloß nicht noch mehr aufregen oder was auch immer, ne?
Umgang mit Menschen mit psychotischen Störungen, also Schizophrenien und so weiter. Na, wenn die sich zum Beispiel verfolgt fühlen, können die halt auch relativ schnell aggressiv werden. Also manche sind super paranoid, also misstrauisch und wollen gar mit niemandem reden. Also mein Generaltipp, egal ob bei der psychischen Ersten Hilfe oder wenn jemand sonst, sag ich mal, normal gestorben ist, frage ich, was möchten Sie?
Ja, es kommt immer wieder darauf zurück, ne? Was brauchst du?
Was brauchst du?
Das ist wirklich so die Basisfrage, die irgendwie so vielen hilft. Das ist echt Wahnsinn. Das ist dann doch manchmal, also es ist dann also wenn die Frage beantwortet wird, ist es nicht mehr so einfach, aber die Frage ist einfach.
Ja. Ach, spannend, ihr Lieben.
Oder ne, dass man anspricht, oh, könnte es sein, dass Sie jemanden suchen? Brauchen Sie Hilfe? Werden sie verfolgt, also dass man vielleicht da kurz auch mal ganz kurz in diese Wahrnehmung einsteigt, aber dann auch wieder schnell rausgeht, ne? Dass man die auch nicht drin verstärkt, aber schwieriges Thema, so in drei Sätzen.
Klar.
Ist klar. Da müssen wir uns nochmal mit dir zusammensetzen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil ich habe gerade mal in den Kaffeebecher geguckt.
Bei dir ist schon wieder alle, ne?
Es ist alle, ja. Mein Kaffee ist alle.
Einer auch, ja.
Wunderbar. Noch einen kurze Abschlussrunde. Was nehmen wir denn mit, Sophie?
Also, ich nehme einen Gedanken mit, der mir gestern angetragen wurde und der sich jetzt eigentlich noch mal verstärkt hat. Da hat mir jemand erzählt, dass ihr gesagt wurde, ich weiß, dass du psychische Probleme hast, ich weiß, es geht dir manchmal nicht gut und das wird dann echt schlimm, auch für uns beide in der Beziehung, aber ich weiß, dass das zu dir gehört, dass man das nicht in einem, also dass man das vielleicht nicht und niemals heilen kann, aber dadurch, dass ich weiß, dass es zu dir gehört, kann ich dich trotzdem lieben und bin ich trotzdem davon überzeugt, dass wir das schaffen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das fand ich so schön, dass ich jetzt gleich fast anfange zu weinen.
Oh.
Weil ich habe richtig Gänsehaut. Weil ich finde, das überträgt dann auch nochmal, das ist auch was uns im Akzeptanzprozess begegnet, dass diese Selbststigmatisierung wegfällt, weil man eben versichert ist, dass es irgendwo jemanden gibt, der sagt, nein, du bist gut so, wie du bist. Alle Menschen sind verschieden und wir kriegen das hin.
Ich mag dich auch, wenn ich nicht sehe, wie gut du aussiehst.
Das sind meine inneren Werte.
Genau, die strahlen trotz Blindheit durch. Ach, herrlich. Wunderbar. Was ich so für mich mitnehme, ist so diese Erkenntnis, dass Gesundheit viel mit offenem Umgang zusammenhängt. Also da gibt's ja diesen alten Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gleich ganz ungeniert. Ich glaube, wie du es gerade auch gesagt hast, das zahlt gerade auf das ein, was du gerade meintest, Sophie, merke ich jetzt in dem Moment erst. Wenn man Probleme hat und eine psychische Belastung hat oder merkt halt einfach, man ist in einem in einer toxischen Organisation, in einer toxischen Kultur, in einer toxischen Beziehung oder wie auch immer, also unter Umständen, die einem nicht gut tun, dann raus da. Hm. Und sich ein Umfeld suchen, eine Organisation suchen, die einem da ein besseres Umfeld gibt.
Hm.
Ja, also man muss nicht, man muss sich nicht kaputt machen. Das ist nicht notwendig. Und ein Umfeld, was nicht mit sozusagen mit Menschlichkeit umgehen kann, und dazu gehören in meinen Augen Behinderungen, psychische Erkrankungen und so weiter und so fort, ist dann halt einfach nicht das Richtige. Und dann heißt es, Beine in die Hand und einen schöneren Ort suchen.
Ja.
Katharina.
Ja, Carsten.
Was magst du noch uns mitgeben?
Die berühmten letzten Worte.
Nein, nein, die berühmten Wege, die berühmten Worte auf den Weg.
Gut.
Ich wünsche mir für ganz viele, für uns alle, viel Offenheit, viel Wertschätzung. Ja, auch mal so Leute einfach mal leben und leben lassen.
Hm.
Ja.
Sehr schön.
Ach, super. Es war mir eine Freude.
Dann danken wir dir erstmal für dieses tolle Gespräch und dass du da uns ganz tolle Einsichten in deinen Arbeitsalltag gegeben hast, der ja wahrscheinlich auch nicht immer einfach ist. Ne?
Ja, mit der Prise Humor klappt das ganz gut.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist immer der Beste.
Vielen lieben Dank für die tolle, liebe Einladung.
Vielen lieben Dank an dich, Katharina. Also hochkomplexes Thema. Respekt, dass du dich dem so widmest und da wirklich so schlau bist. Ja, also ganz, ganz toll, und dass du so vielen Menschen da draußen helfen kannst. Vielen lieben Dank dafür. Und ich freue mich auf den nächsten Kaffee mit uns.
Ja, ich auch.
In dem Sinne, tschüss. Du möchtest deine Lernreise zu diesem Thema fortsetzen? Dann schau mal in die Shownotes oder besuch uns auf www.tomatenaufderfantasie.de. Dort haben wir alles bereitgestellt, was du dazu brauchst. Viel Spaß!
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.